vielen Dank für, ja, dass ihr da seid, dass Sie da sind und dass ich Ihnen heute HD näher bringen darf. Das würde ich gerne tun, indem ich Sie erstmal mit dem Material vertraut mache und Ihnen erstmal HD-Bilder zeige. Das ist noch kein HD-Bild, aber ein 30-Zeilen-Fernsehbild von 1929. Wir nähern uns langsam der höheren Auflösung, um sie sogar zu überwinden, um dann 1934 an die deutsche Fernsehnorm von 180 Zeilen und einer Bildgröße von 23 auf 28 Zentimeter heranzureichen und im Endeffekt schon über die High Definition hinaus zu sein, denn diese, oder ich beziehe mich da auf die Definition der Fernsehzeitschrift Television von 1933, die High Definition als ein Bild beschreibt, das über einem sehr bescheidenen Standard von 30 Zeilen pro Bild liegt. HD ist, wie Sie sehen, relativ. Das High im Terminus bezieht sich auf ein Low oder auf eine Standard, eine Low Definition, eine Standard Definition und positioniert sich damit einerseits zwischen einem veralteten, überholten Standard und einer höheren, zukünftigeren Auflösung. Das Ganze deutet sich im aktuellen Diskurs auch an. Wir sprechen mittlerweile auch schon von Ultra High Definition und die Ausdifferenzierung von Full HD, 2K und 4K ist sozusagen in demselben Kontext zu verorten. Genau, in der Hinsicht ist HD in einer gewissen Weise momentgebunden und im Endeffekt dadurch natürlich historisch. Weiterhin ist HD relativ in Bezug auf ein Komponentenphänomen. Das ist im Endeffekt eine erste Festlegung, die ich gerne machen würde. HD als Komponentenbild. Und das bedeutet jetzt in Bezug auf meinen Vortrag heute, dass wir mit einer, ja, dass ich sozusagen eine Entbehrung von Ihnen verlange. Ich bin ja ganz froh, dass wir jetzt Bilder sehen, aber wir sehen im Endeffekt aus der Sicht der heutigen Standards noch immer kein HD. Denn die HD-Bilder, die ich dabei habe, müssen an eine HD-Aufführungspraxis gekoppelt werden, an einen HD-Beamer, den wir leider, so toll dieser Beamer ist, leider nicht hier haben. Und dementsprechend werden wir keine HD-Bilder sehen. Dennoch möchte ich Ihnen HD-Bilder zeigen und jetzt sind wir beim dritten relativen Moment und zwar der Relativität der Auflösung in Bezug auf unsere optische Technik unabhängige Wahrnehmung. Denn so sehr man eben versucht über eine Pixelkontrolle die Auflösung irgendwie zu beeinflussen, so sehr wird diese obsolet, wenn wir uns im Endeffekt im falschen in der falschen Position zum Bild befinden, also zu weit weg sind oder zu nah dran. Ich möchte Ihnen die Bilder eben trotzdem zeigen, weil HD eine Wahrnehmungshaltung impliziert, und zwar eine des perzeptuellen Fokussierens, des Scharfstellens auf minutiöse Details und damit im Endeffekt die fetischistische Aufforderung, auch ja nicht den kleinsten Pixel aus den Augen zu verlieren. Und aus diesem Grund zeige ich Ihnen die Bilder und um sie zur HD-Rezeptionshaltung zu animieren, so rum, und Ihnen Ihre Blicke zu schärfen und Sie im Endeffekt ein bisschen zu triggern, näher zu kommen. Also, genau. Sie merken den affizienten Moment, genau. Full HD bedeutet damit ein Verhältnis von 1920x1080 Pixel, 2K, das ist im Endeffekt der schmale Streifen, der sich da an der Seite formiert, sind 2048x1080 Pixel und 4K, also Sie merken dann die Relation 4096 auf 2160 Pixel. Was sagen uns diese Zahlen? Diese Zahlen sagen im Endeffekt, dass wir das Bild nicht als Paket wahrnehmen, sondern im Endeffekt analytisch auf seine kleinsten Teile befragen. Und da in dem Zusammenhang haben wir im Endeffekt natürlich zwei Traditionslinien, die das HD-Bild im Endeffekt mit sich vereint. Und das ist einerseits die medienhistorische Genese des Videobildes, also von der Standard Definition, von der SD zur HD. Und andererseits eben auch ist HD ein Relikt aus der mythenumwobenen Implementierung des High-Definition-TVs, HDTV. Also aus fernsehgeschichtlicher Sicht ist dieser Drang zur Verbesserung der Auflösung, wie er auch mein historisches Beispiel gezeigt hat, ein Fortbestand des elektronischen Bildes als übertragendes und übertragbares Bild. Also die Auflösung und damit die Qualität des Seheindrucks wird über das Übertragungspotenzial des Bildes verhandelt. Also wenn wir von der Qualität des Bildes sprechen, sprechen wir eigentlich von der Qualität der Übertragung des Bildes. Genau. Und das wird im Hinblick auf das digitale Bild wiederum interessant, wenn wir dessen Bildlichkeit als Webvideo und damit im Transport oder abhängig vom Transport und von der Übertragungskapazität wahrnehmen, also wie schnell mein Internet ist. Also die Definition des Bildes über seine Granularität, egal ob Zeilen oder Pixel, ist damit ein Übertragungsdiskurs und der sich eben bei einer verbesserten Technik als ein immer unsichtbar werdender Umstand auszeichnet. Genau, und diese Unterscheidung eben einerseits das Bild als Mosaik wahrzunehmen oder das Bild in einem Paket, das ist ja bekanntlich eben die doch prominente Unterscheidung zwischen warmen und kalten Medien in Marshall McLuhans Theorieklassiker Understanding Media, hieraus auch die Beschreibung Bild in einem Paket. Auf die Neubewertung dieser Kategorien weist Jens Schröter in seinem Essay zum Diskurs des High-Definition-Bildes hin. Mir soll es heute lediglich eigentlich darum gehen, eine Akklimatisierung dieser vormaligen Fixdispositive, Video, Fernsehen und eben Film oder Kino zu erkennen. Denn in beiden Fällen, also beim Video wie beim Fernsehen, kann man eben in der jeweiligen Entwicklung und Verbesserung der Qualität, der Bildqualität, oder also Qualität der Bildlichkeit, eine Annäherung an den Gewinner des höchsten Standards im traditionellen Auflösungsranking erkennen an Film. Also Film ist immer sozusagen der höchste Auflösungsstandard gewesen, an dem sich irgendwie Video und Fernsehen, wenn es sozusagen um die Bildqualität geht, hin ausrichten. Und ich möchte einfach klar machen, dass das sozusagen die Traditionslinien sind, wenn wir von HD sprechen. Genau. Also die Spezifikation des Bildes über seine Auflösung, über diese kleinsten Bildteile, bedeutet eben zweierlei. Einerseits diese intermediale Annäherung und damit auch medienspezifische Trübung von verschiedenen Bildlichkeiten. Andererseits eben die Tendenz hin, also die Übertragung des Bildes mit einzukalkulieren. Und das bedeutet eben auch diesen Komponentencharakter, auf den ich eben hier hingewiesen habe. Also dass wir, wenn wir das Bild übertragen, erscheint es an verschiedenen Orten und das Bild sucht sich sozusagen seine differenzierten Rahmen, an denen es sich kristallisiert. Genau. Und das lässt sich plakativ eigentlich am besten über die omnipräsente Etikettierung des HD-Labels erkennen. Also einerseits ist HD ein Prädikat für Gerätschaften und Techniken. Wir haben HD-fähige Kameras, wir haben HD-fähige Fernseher, wir haben HD-fähige Screens. Andererseits ist HD aber auch ein Industriestandard und ein Patent. Das ist dann eben interessant, wenn wir sozusagen zur Kinoprojektion kommen, wo eben genau HD sozusagen im Endeffekt den Standard vorgibt, eine Normierung vorgibt. Dann ist HD natürlich die Maßeinheit für das informationsgesättigte Bildmaterial und letztendlich natürlich auch eine Ästhetik, eine spezifische digitale Filmästhetik, auf die du, Simon, in deinem Buch Simon Rothöhler, High Definition, digitale Filmästhetik hinweist. Was ich damit klar machen will, ist, dass HD im Endeffekt eine komplette Infrastruktur, könnte man sagen, beschreibt, eines hochaufgelösten Bildphänomens. Also genau eben diesen Komponentencharakter, von dem ich jetzt schon öfter gesprochen habe. Und das ist insofern interessant, als dass HD eben einen phänomenologischen Qualitätsdiskurs eröffnet. Qualität als eine mehr oder minder wertende Kategorie für die Beurteilung der Beschaffenheit eines Phänomens, also das Material eines Gegenstandes. So, jetzt kommen wir zum Optiker. Der Vergleich von diesen zwei A's zeigt, das linke A hat eine schlechtere Qualität, könnte man sagen, als das rechte A. Das linke A hat offensichtlich eine geringere Auflösung als das rechte A. Das ist jetzt so schön zu sehen, weil die gleich groß sind. So, jetzt sind wir wirklich beim Optiker. Denn hier sehen wir eben die Abstufung der Typengröße proportional zur Höhe der Auflösung, also zur optischen Auflösung. Denn die faktische ist die gleiche. Also das kleinste A hat dieselbe Auflösung wie das große A. Also wir erkennen im Endeffekt den Qualitätsdiskurs abhängig eben von der Größe der Darstellung und natürlich auch von der Distanz zum Objekt. Also Sie hinten werden vielleicht sogar schon das zweite A, das ist schon relativ groß, aber ich sehe hier an meinem am Bildschirm im Endeffekt die beiden kleineren A's im Endeffekt fast gleich aufgelöst. Was ich damit sagen will, ist, dass Auflösung letztendlich nichts über die Qualität eines Bildes aussagt. Und das ist ja der Diskurs, der geführt wird, sondern vielmehr über sein Potenzial. Das Potenzial einer Skalierbarkeit, also das Potenzial im Endeffekt so weit zu skalieren, ohne dass das Bild sich auflöst. Und wenn ich von der Qualität als intrinsische Eigenschaft eines Bildes sprechen will, dann muss ich mich mit der Pixeldichte beschäftigen. Also wir müssen unterscheiden zwischen Auflösung und Pixeldichte. Die Pixeldichte ist eben gerade das Verhältnis von Pixeln zur Größe des Bildes. Also man bezieht die Bildpunkte, den kleinsten Bestandteil, auf eine fixierte Größe, auf eine Rahmung. Der Rahmen gibt damit der Auflösung eine Form. Er verhindert, dass das Bild sich in seinem Potenzial auflöst. Also wir können alle an die flusserische Raffung denken. Wenn Qualität ein Kriterium ist, da muss man eben beim HD-Bild einen HD-fähigen Rahmen finden. Das war sozusagen der Grund, warum ich Ihnen hier keine HD-Bilder zeigen kann, dieser Komponentencharakter. Und also sozusagen, ich habe ein 2K-Bild. Ja? Das bedeutet, ich habe ein Bild, das das Potenzial hat, 2K hochauflösend zu sein. Es kann das. Es hat das Potenzial. Damit ich aber die 2K-Qualität bekomme, muss das Bild sozusagen den passenden Rahmen finden. Wenn ich sozusagen ein Wiedergabegerät habe, das auch 2K hochauflösend ist, dann überlagern sich sozusagen mein 2K-Bild mit dem Rahmen und dann habe ich kein 2K-Potenzial, sondern eine 2K-Qualität. Wenn mein Beamer ist 4K, kann 4K hochauflösen, dann muss ich im Endeffekt mein 2K-Bild hochskalieren und es verliert an Qualität. Genau. So, das sind wir zu Ende mit der Mathematikstunde. Also es ist sozusagen, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir von der Auflösung reden, und das tun wir mit HD, dann behandeln wir Bildlichkeit unter einem Qualitätsbegriff, der eben auf seine Skalierbarkeit verweist und damit auf eine gewisse visuelle Leistung. Und diese Leistung ist eine Leistung der Ausdehnung oder des Ausmaßes. Und zwar, also sozusagen gibt dem Bild die Möglichkeit, sich zu variieren, vor allen Dingen in seiner Größe und im besten Fall eben die ausgeschriebene Qualität zu erreichen. Diese Varianz schließt eben auf eine Prozessualität des Bildes und weniger eben auf eine substanzielle Stofflichkeit. Also es geht eher um die Handhabung dieser Flexibilität und ich würde eben gerne von diesem Qualitätsbegriff zu einem Qualitätsmanagementbegriff übergehen, der eben das Bild in seiner Umgebung adressiert. Qualitätsmanagement ist im filmindustriellen Sinne die erhabene Kategorie, wenn wir uns im Kontext des Workflows begeben. Genau, also ich möchte das jetzt sagen an einem Filmbeispiel klar machen. Workflow ist das Buzzword gegenwärtiger Filmproduktionen. Klar, der Workflow-Begriff impliziert eine effizientere, sparsamere, sachlogische Kette an Operationen und Prozessen im Umgang mit digitalen Daten in dem, ja, geschlossenen, mehr oder weniger geschlossenen System des digitalen Kinos. Die Verschiebung von einer Qualität des Bildes zu einer Qualität der Prozessualität des Bildes, also zum Qualitätsmanagement, wird vor allem an der Grenze von Produktion zu Postproduktion greifbar. Wenn man hier auf die Auflösung zu sprechen kommt, auf die Auflösung des Bildes, dann ist eben Flexibilität das, also die Losung, das Keyword. Flexibilität bedeutet einen agilen Umgang mit dem Material und dessen Spektrum, also die Möglichkeit, möglichst viel aus meinem akquirierten Bildmaterial zu machen, möglichst flexibel damit umzugehen und im Endeffekt den Möglichkeitscharakter des Bildes so lange wie möglich in einem latenten Status des Rohstoffes zu erhalten. Und wie Sie merken, wehrt sich das natürlich sehr gegen eine visuelle Fixierung mit einem resoluten Charakter. Also die Bildakquise verliert damit an ihrer ästhetischen Entschiedenheit. Und das lässt sich ganz gut verdeutlichen durch die filmästhetische Maßeinheit Einstellung, die eben als bedeutungstragende Einheit produktionstechnische Prozesse der Bildentstehung stilistisch und ästhetisch kondensiert. Also wir sehen dann in der Einstellung, im Einstellungsformat eben eine qualitative Verzeichnung dessen, was davor produktionstechnisch passiert ist. Und durch diese materielle Flexibilität, also wenn wir sagen, okay, ich möchte eigentlich möglichst viele Einstellungen aus meinem jetzt generierten oder Bildmaterial ziehen, durch diese materielle Flexibilität entbehrt die Einstellung ihre Bezugnahme zu Objekt, wird ihre Intentionalität, ihren Willen und Vorstellung, um mit Gertrud Koch zu sprechen. Weniger eben als eine Entscheidung, mehr als eine unbesehene Erfassung, eine unschlüssige Akkumulation, würde ich sagen, fungiert eben die erste Bildaufnahme eher als ein als Auffangbecken, als ein Speicher von Informationen, von Pixeln. Die Einstellung ist damit nicht mehr die Einstellung, sondern ein Refugium im Sinne eines Sortiments, wenn man so will. Der technische Handgriff, der diese Integrität der Einstellung in Frage stellt und die Bildaufnahme in einem flüssigen Aggregatzustand als Informationsträger für visuelle Alternativen betrachtet, ist die Technik des Reframings. Diese basiert auf einem Prinzip des visuellen Überschusses. Konkret bedeutet das, dass man mit einer höheren Einstellung, also mit einer höheren Auflösung in den filmindustriellen Workflow einsteigt. Also wir steigen sozusagen mit einem 5K-Potenzial ein und das Filmbild dann in der gewünschten 4K-Auflösung fertigzustellen. Das Beispiel, mit dem ich mich heute beschäftigen würde und das das genauso gemacht hat, ist The Girl with the Dragon Tattoo von 2011 von David Fincher. Die Hollywood-Produktion ist ein Remake des schwedischen Films von 2009 von Nils Arden Oplev und basiert natürlich auf dem Roman von Stieg Larsson, also ist der erste Teil der Millennium-Trilogie. Das ist der Paratext des Films. Kurz zum Inhalt. The Girl with the Dragon Tattoo erzählt von zwei Protagonisten, Mikael Blomkvist und Lisbeth Salander, beide aus unterschiedlichen Gründen gesellschaftlich deklassiert, die sich auch wiederum, also motiviert durch ihre Expertise, aber mehr oder weniger arbiträr gemeinsam bei der Fahndung nach einem Serienmörder und auf der Suche nach einem vor 40 Jahren verschwundenen Mädchens wiederfinden. The Girl with the Dragon Tattoo arbeitet mit einem 30-prozentigen visuellen Überschuss bei jeder Einstellung. Also die finale Einstellung konnte aus einer größeren Bildfläche skaliert werden. Also man hat eben in 5K gedreht, das ist der graue Rahmen mit einem Aspect Ratio, also einem Seitenverhältnis von 2,1 und dann das Bild in 4K mit einem Aspect Ratio von 2,4 fertiggestellt. Das ist die zweite Fläche im Bild. Hier sehen wir nochmal das ist der Display bei der Aufnahme von der Red Epic One Kamera, mit der gedreht wurde. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen roten Rahmen, der eben im Bild gesetzt ist, noch erkennen. Genau. Also jeder Auszug ermöglicht somit einen Detailüberschuss von 1000 Pixeln, um eben neue Positionierungen und Fokussierungen zu realisieren. Und das sind sozusagen ja fast 1000 Pixel. also schon ganz schön viel Informationen, in denen ich da eben rumnavigieren kann. Ich würde jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen, der das Prozedere veranschaulicht. Also zuerst sehen wir einen Originalausschnitt aus dem Film und dann kommt das sozusagen das akquirierte Originalbild mit dem Moment des Reframings und stören Sie sich nicht an der unterschiedlichen Farbigkeit. Natürlich werden da natürlich, was ich, wie viele Farbfilter im Nachhinein noch draufgelegt. Es geht mir jetzt einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, was sozusagen aufgenommen wird und was dann letztendlich rauskommt und wie sich diese Bilder auch unterscheiden. Genau, okay. Ich wollte eben genau, dass Sie einfach zweimal dieses Rohmaterial im Endeffekt des Filmes sehen. Genau, nicht wundern, dass da kein Ton drüber war. Das ist im Endeffekt ein Ausschnitt aus dem Zusatzmaterial der Blu-ray und der Editor des Films, Agnes Wall, hat da ein bisschen verwirrende Sachen drüber geredet. Deswegen ging es jetzt im Endeffekt darum, den Vergleich der Bilder zu zeigen. Genau. Ich denke, dass der Vergleich ganz gut zeigt, für welchen ästhetischen Befund das Reframing sich besonders eignet. Das fertige Bildprodukt ist kompakt, der Bewegungsfluss völlig konstant und die Einstellung hochgradig stabil. Also das Reframing fungiert als ein Austarieren im zu großen Blickfeld. Dadurch können Bildelemente, in diesem Fall das Haus, fixiert werden und als Angelpunkt im Endeffekt in der Bildumgebung existieren. Das ergibt dann diese optische Sogwirkung. Also die Originalaufnahme, die trotz Dolly-Kamerafahrt ein latentes Rucken aufweist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Also es hat eben, also das Originalbild hat einfach ein bisschen gezuckelt. Das ist im Endeffekt eigentlich jetzt nichts Dramatisches, aber für so Regisseure wie David Fincher ein absolutes No-Go. Und dieser optische oder visuelle Überschuss, der eben dann durch dieses zu groß aufgenommene Bild, wenn man so will, generiert wird, ermöglicht es eben, dass man im Endeffekt, also um dieses Haus, das sozusagen stabil gesetzt wird im Bild, den Rahmen sozusagen so austariert, bis er im Gleichgewicht ist. Und das Reframing ist eben nur eine Spielart, die mit diesem informationsdichten Filmmaterial. Andere Möglichkeit ist, dass ich zwei Schauspieler in einer Sequenz nebeneinander habe und der eine Schauspieler agiert in einem Shot besser als der andere und dann teile ich das Bild und setze es über einen unsichtbaren Splitscreen wieder zusammen, um eben sozusagen immer die beste Performance des jeweiligen Schauspielers zu haben. Also was dadurch deutlich wird, es im Endeffekt einfach die Unbestimmtheit des Bildmaterials und damit im Endeffekt die Möglichkeit für den workflow-orientierten Regisseur im Material zu manövrieren, zu navigieren, zu surfen, wenn man so will. Also das Bild ist eher weniger Bild als eher Datenbank der Output einer Technik zur Datenerfassung und im Endeffekt eigentlich eine Speicherung von visuellen Informationen, die weniger einen Ausstellungswert implizieren zu dem Zeitpunkt. Database oder Datenbank betont natürlich den paradigmatischen Charakter der Bild- und Sinngebung und forciert dabei den Gedanken einer filmischen Reartikulation, die Vorstellung eben eines unverbindlich unabgeschlossenen Filmwerdens. Genau, das ist eben spannend für Regisseure, die eine Kontrolle über ihr Bild wollen. Man kann es aber auch unter der Perspektive einer Experimentierfreude und Improvisationsfreiheit sehen. So tut das zum Beispiel der deutsche Regisseur Christoph Hochhäuser, der jüngst mit seinem Film Die Lügen der Sieger im Kino zu sehen war. Auf seinem Blog schreibt er, oder er lobt eben so einen alternativen Umgang mit digitalem Bildmaterial. Er stellt sich eine Technik vor, die er Master Shot Coverage Technik nennt. Das bedeutet, dass jede Filmszene aus zwei maximal aufgelösten Master Shots gefilmt wird und dann im Schneideraum zu kleinen Einheiten rekadriert wird. Oder, so formuliert er es, und das finde ich doch sehr interessant, er sagt, das Material befragen. Ich zitiere Hochhäusler nochmal: Diese Master Shots wären noch keine Bilder, eher Blickfelder, die die wesentlichen Aktionen einer Szene erfassen. Also wirklich noch keine Bilder. Ich würde, also er sagt Blickfelder, ich würde gerne von Interflächen sprechen, weil diese Bilder im Endeffekt natürlich auf Interfaces erscheinen und gleichzeitig eben Zwischenstadien des Bildes markieren, also so zwischen den Oberflächen liegen und damit eben diese filmischen Reartikulationen mitdenken und den Aggregatzustand des Materials flüssig halten. Ja, Sie wundern sich jetzt eben über wahrscheinlich über den Optimismus von Experimentierfreude zu sprechen und handwerklicher Wagnis bei der eben gezeigten Einstellung, weil die natürlich vor allen Dingen im unmittelbaren Vergleich einen diametralen Umschlag verzeichnet von einer offenen Einstellung in eine völlig geschlossene Einstellung, die keinerlei Beweglichkeit und Flexibilität zulässt. Denn Flexibilität des Materials bedeutet vor allen Dingen bei Hollywood-Produktionen oder in der Hollywood-Praxis weniger Experiment als vielmehr wahrende Kontinuität. Also der Editor, von dem ich gerade schon gesprochen habe, Agnes Wall, spricht von diesen Bildern als locked up. Also das Bildpotenzial der Interfläche wird zur Bildqualität der Oberfläche. Das ist in dem Fall mein Gegenbegriff zur Interfläche, Oberfläche. Also das gesättigte 4K-Material findet eben den passenden Rahmen und der eben das Bild sozusagen haltbar macht an der Stelle. Und genau, vorgegeben grenzt sich eben diese Oberfläche in ihrer Hypervisualität wirklich zu einer Bildlichkeit der latenten Interfläche ab. Also diese Oberfläche ist dann so bildlich, dass man fast von einer, also vorsichtig von einer Nichtbildlichkeit dieses Bilds aus der, also Bildakquise aus der Produktion sprechen kann. Diese geschlossenen visuellen Blöcke geben den Bildern einen kalkulierten und analytischen Charakter, passend zu David Finchers Lieblingsthema der zergliederten Fahndung nach meist verborgenen Fakten und damit in Beziehung zu bringenden Serienmördern. Jede Szene porträtiert in perfekt austarierten Einstellungen ihre Inhalte und ihre Details und bettet diese in die Welt des Films, in ihr konstantes, stabiles, eingedämmtes Bildkontinuum. Genau, und damit, also wenn man eben so eine Technik hat, dann unterscheidet die Kartierung nicht zwischen belanglosen und weitreichenden. Also die Sautür vernäht Mediokres mit drastischen und bettet ausgereift inszenierte Details in ein visuelles, homogenes Kausalgefüge. Also wenn wir sozusagen diesen latenten Status der Interfläche haben und die Möglichkeit haben, jedes Bild perfekt zu setzen, dann tut man das in der Regel in Hollywood auch und dadurch entsteht natürlich dann kein Unterschied in der Einstellung mehr. Auf jeden Fall ist es bei diesem Filmbeispiel so, dass eben diese hochgradig geschlossene und homogene Ästhetik ein komplettes, also den Film im Endeffekt als Block ausgibt. Und um das zu demonstrieren, möchte ich nochmal eine Filmszene zeigen und zwar dauert noch doch eine kurze Anleitung zum Gucken, weil ich im Endeffekt zwei Szenen parallel zeigen will. Eine Szene, die narrativ einen hochgradig wichtigen Wert hat, also eine markante Stelle sozusagen in der Geschichte markiert, also dem Moment, wo der Mörder identifiziert wird. Und das andere Beispiel ist im Endeffekt eine Szene, die sich in der Rahmenhandlung und in einer Nebenhandlung einbettet. Und ich möchte einfach nur diese beiden Szenen gegenüberstellen, um im Endeffekt die Parallelen aufzuzeigen und zu zeigen, wie sie sich sozusagen in dieses ästhetisch homogene Gefüge einfügen. Also durch diese Stabilisierung des Bildes über das Reframing akzentuiert jede Einstellung ihre Details und führt eben zu einer ästhetischen Übersättigung der Bilder und relativiert damit im Endeffekt ein Framing, in dem es zu einer universellen Bedeutungsschwere des Films führt. Also jedes Detail ist nicht nur definiert, sondern dermaßen präzisiert, dass es den Anschein einer Vergrößerung hat oder im Endeffekt auch also vergrößert dargestellt werden kann, was eben dieser Spielraum des hochaufgelösten Bildmaterials möglich macht. Die Auflösung und damit das Potenzial zur Bewegung und Flexibilität modifiziert sich durch den umsichtig gesetzten Rahmen zur Pixeldichte und die dichten Bilddetails formieren sich im erlesenen Bildkader und werden plan. Also dieser Umswitch von der Interfläche zur Oberfläche. Das durch die Auflösung ermöglichte Reframen und Stabilisieren macht damit jede Einstellung zum Blow-up Also bläst wirklich jede Einstellung, jedes Detail, jedes Pixel auf und gibt jedem Bild das Potenzial zur Großaufnahme. Low-Up wurde jetzt schon genannt, also Bildvergrößerung zur visuellen Bedeutungsproduktion. Dieses Prinzip wird nirgendwo eindringlicher durchexerziert als im filmgeschichtlichen Standardbeispiel, Blow-Up von Antonioni von 66. Und auch hier wird von der Technik des Reframens Gebrauch gemacht, wie das Filmstil, ich habe es nochmal im Blow-Up. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, also er setzt ja mit seinem weißen, genau, vielleicht machen wir kurz aus. Also er setzt sozusagen den neuen Bildkader, bei ihm ist sozusagen der visuelle Überschuss sehr groß, auch nochmal, genau. Und neben der Thematisierung des dokumentarischen Wertes der Bilder geht es hier ja auch um einen medienreflexiven Vergleich des epistemologischen Werts von Fotografie und Film. In der Geste des Reframens vollzieht sich somit auch eine methodisch doppelte Rahmung und damit das intermediale Reflektieren des jeweils anderen Mediums. Ich würde jetzt die Sequenz noch mal kurz zeigen. Wir haben die Standbilder, die sich reihen und dann, um sich dann in der Vergrößerung auflösen, dennoch aber ästhetisch bestehen. Also zuerst diesen deduktiv-sukzessiven und danach analytischen Vorgang, der eben das filmisch Werden der Fotografie und das fotografisch Werden des Films durchexerziert und sich eben also zu dieser Rahmenüberlagerung führt. Ich möchte das vergleichen mit einer Szene aus The Girl with the Dragon Tattoo, da, in der eben ein ähnliches medienvergleichendes Beispiel geliefert wird. Auch hier werden die Bilder sukzessiv gereiht und dann in einem filmisch-synthetischen Zusammenhang gebracht, um dann wieder analytisch vergrößert das potenzielle Gesicht des Mörders zu liefern. Genau wie im Blow-Up wird hier im Endeffekt, also durch den Blick des Mädchens oder der Frau, die Bewegung der Kamera vorgegeben. Also die Blickrichtung zeigt auf etwas außerhalb des Bildes Liegendes, das eben die Mimik der Frauen versteinert. Und in diesem starren, also diesem starren Blick folgend, rückt im Blow-Up ein Kameraschwenk und ein Zoom das Gesehene ins Blickfeld, also hochgradig filmische Gesten. Bei The Girl with the Dragon Tattoo wird das sozusagen außerhalb Liegende durch einen Gegenschuss sichtbar, der aber auch wieder analytisch ausdifferenziert wird. Also man sieht hier im Vordergrund das Mädchen, im Hintergrund eine Passantin, die gerade in dem Moment, wo die Frau blickt, fotografiert und dann über einen Schnappschuss den vermeintlichen Mörder fotografisch fixiert und im Endeffekt diese Farbfotografie dann liefert. Jetzt folgt noch eine Szene, in der das Bild analysiert wird und der auch nochmal der Medieneinsatz der Ermittlung in The Girl with the Dragon Tattoo ganz gut rauskommt. Genau, also die Farbfotografie wird gescannt und dann in Photoshop digital vergrößert, also skaliert. Durch die Zoom-Kapazität des Bildbearbeitungsprogramms wird eben das Foto vergrößert und dann in einer späteren Szene, also es war jetzt nicht aus dem Filmausschnitt, aber später überlagert sich dann eben dieses Bild mit dem Kader des Films. Wie eben in Antonionis Blow-Up überlagern sich die medialen Rahmen von Fotografie und Film durch Reframing und Vergrößerung. Bei The Girl with the Dragon Tattoo ist jedoch der Schritt der Bilddigitalisierung dazwischen geschaltet und dadurch wird diese intermediale Rahmung zu einem HD-Diskurs von Auflösung und Pixeldichte. Denn sobald die digitale Fotografie durch ihre Skalierung mit dem Filmausschnitt überlagert, wird der Pixeldichte ihr natürlich bildgebender Rahmen genommen. Und sie wird in der filmischen Großaufnahme zur Auflösung. Also das Bild gibt seinen Rahmen auf und wir haben sozusagen am Ende des Filmes nicht nur das, sondern eben auch diese Fotografie und diese. Und ich zeige nochmal die. Genau, und jedes Mal, wenn eben der Computer, also das Bild aus dem Computer sich mit dem Filmausschnitt überlagert, wird die Auflösung der Pixeldichte ästhetisch markiert durch dieses Pixelraster. Also ich glaube, das erkennt man auch hinten noch ganz gut, dass das Bild eben überzogen ist mit einem Pixelraster. Und in dem Moment, wo das digitale Bild den Rahmen verliert, macht der Film in der Großaufnahme dessen Qualität zum Potenzial. Also wir können in der Sekunde nicht mehr einschätzen, wie stark das Bild vergrößert ist, wie groß das Bild ist oder wie nahe die Kamera am Bild dran ist. In diesem filmischen Moment der Unwägbarkeit zwischen Auflösung und Pixeldichte, zwischen Nähe und Distanz, groß und klein, markiert HD damit einen bildlichen Status der Entität, der, und nun kommen wir endlich zu Deleuze, vom selbigen als die intrinsische Eigenschaft der Großaufnahme beschrieben wird. Die Großaufnahme, ich zitiere, abstrahiert von allen raumzeitlichen Koordinaten, das heißt, sie verleiht ihm den Status einer Entität. Deleuze beschreibt weiterhin, und das ist wichtig in Bezug auf die Skalierung, die Großaufnahme ist keine Vergrößerung, auch wenn sie eine Größenveränderung impliziert. Sie ist eine absolute Veränderung, Mutation einer Bewegung, die aufhört, Ortsveränderung zu sein, um Ausdruck zu werden. Also diese Unterscheidung zwischen Vergrößerung und Großaufnahme ist wichtig, nur in der Hinsicht, dass HD die beiden Momente fusioniert. HD zeichnet sich dadurch aus, dass es durch Blow-ups, also durch die Skalierbarkeit der Bilder, jedes Bild potenziell zur Großaufnahme macht und eben durch Reframing im Endprodukt diese homogene Bildgestaltung anbietet. Bei einem visuellen Überschuss, wie wir ihn vorhin thematisiert haben, bemerkt man das Blow-up im Endeffekt nicht. Die hohe Auflösung gibt genügend Spielraum, um jedes Bild als informationsdichte Oberfläche in Großaufnahme zu akzentuieren. Die Qualität bleibt also bestehen. Das sind im Endeffekt die pixeldichten Großaufnahmen, nach denen HD verlangt. Also die Idee, ganz nah ans Bild herantreten zu können, ohne eben figurale Defizite zu verzeichnen und in einen Moment der Auflösung zu kippen. Diese Ambition geschuldet, will sich jedes HD-Bild als Großaufnahme verstehen. Die Qualität überwindet so in der Stabilisierung ihr Potenzial. Andererseits bedeutet HD, und das ist jetzt in Bezug auf die Relativität, von der ich auch am Anfang gesprochen habe, und diesen interflächigen Status, bedeutet HD eben genügend Stadien, in denen die Qualität des Bildes ihr Potenzial beibehält und damit einen Grad an Auflösung impliziert, wie wir es eben gerade in diesen Großaufnahmen, in diesem Beispiel durch dieses Pixelraster ästhetisch markiert bekommen. Die Potenzqualität, und das ist eben der Begriff von Deleuze, zeigt im visuellen Material gleichzeitig eine große, weil nahe, und kleine, weil verpixelte Ansicht, eine Ansicht also, die auf ihre Feingliedrigkeit aufmacht. Die Relativität von HD, von der ich eingangs gesprochen habe, also der Status als übertragbares Bild und als Bild im Komponentenverhältnis und in der Abhängigkeit zur optischen Wahrnehmung, beharrt genau auf diesem Potenzial der Auflösung, da es im Endeffekt von einem Bild in einem ständigen Status der ontologischen Instabilität spricht. HD will einerseits hypovisuelle Bilder, andererseits will es eben aber auch Bilder, die zirkulieren, die an verschiedenen Orten auftaucht. Und die universale Etikettierung einer bildlichen Perfektion steht damit im Kontrast zum realistischen Einlösen dieses Versprechens. Der intermediale Verbund aus Film, Video und Fernsehen, den HD mit sich bringt, denkt das Bild eben in einer Additionslogik der Techniken und der Übertragung. Die Utopie der idealen Synchronisation dieser Geräte, also die Überlagerung von HD-Potenzial und HD-Qualität, würde dann durch den ersten relativen Punkt eingeholt werden, von dem ich gesprochen habe, die Momentgebundenheit. Also in dem Moment, wo sozusagen ich überall meine HT-Qualität habe und alle Geräte perfekt synchronisiert sind, sind wir wahrscheinlich schon längst bei der nächsten Auflösung angekommen oder nächst höheren Auflösung angekommen. HD changiert also zwischen zwei Polen, der Potenzial zur Qualität im Blow-up und der Potenzqualität der Auflösung im Close-up und vereint beide Momente. Ich möchte daher auf der Basis der Bestimmung von Gilles Deleuze argumentieren, dass jedes HD-Bild eine Großaufnahme ist. Die Typologie Deleuze sieht vor, die Großaufnahme als Affektbild zu bezeichnen. Der berühmte Satz lautet, ein Affektbild ist eine Großaufnahme und eine Großaufnahme ist ein Gesicht. leisten wir diesen Schritt der Argumentation Folge, dann kommen wir mit jedem HD-Bild als Großaufnahme vorzugsweise zum Gesicht. Wenn wir uns die Bilder der Auflösung in Großaufnahmen in The Girl with the Dragon Tattoo noch einmal anschauen, dann weisen die dort aufgetretenen Schemen von Gesichtern genau den individuellen Charakter auf, welchen Deleuze seinen Großaufnahmen abverlangt. Also jenseits einer homozentrischen Funktionalität entbehren die Gesichter ihren Individuations-, ihren Sozialisations- und Kommunikationswert. Also ich glaube, man kann ganz gut sagen, ich meine, hier oben ist es ja wirklich mit diesem pinken Ballon sehr holzschnittartig markiert, dass man den Mörder jetzt nicht unbedingt über sein Gesicht identifizieren kann. Der identifikatorische Moment wird zwar im Film vollzogen in der Diegese, aber nicht über das Antlitz, also über ein Wiedererkennen, ein Erkennen. Die Großaufnahme gibt den Mördern an der Stelle kein Gesicht. Also im Potenzial der Vergrößerung geht im Endeffekt die individuelle Beschaffenheit, die Qualität der Züge und Mienen verloren. Und diese Tendenz ahmt natürlich den Status nach den HD, die HD-Technik in Bezug auf Gesichtsgenerierung hat, also wo sozusagen Gesichter zu Pixelraster werden und auf ihre Kalkulierbarkeit hin abgetastet werden. Genau, also dieser gesichtsgebende Einsatz abstrahiert von einem mimetischen Vermögen des Menschen, Ähnlichkeiten zwischen Physiognomien herzustellen und Individuen aufgrund ihres Gesichtes wieder zu erkennen. Und da wird eben umdisponiert zwischen einem Anthropomorphismus hin zu einer Proportionalität, also Proportion als faziale Größe. Und genau das machen Deleuze und in dem Fall auch Guattari in einem Kapitel in 1000 Plateaus. Hier etablieren sie ein System, das sie Mieux Blanc, Trou Noir, System weiße Wand, schwarzes Loch benennen und auf das sich eben Deleuze mit seinem Affektbild in der Kinotheorie bezieht. Das System ist der Definition von Deleuze und Guattari nach eine abstrakte Maschine, die Gesichter produziert. Ich zitiere, das System schwarzes Loch, weiße Wand ist also noch kein Gesicht, sondern vielmehr eine abstrakte Maschine, die ein Gesicht nach den veränderbaren Kombinationen ihres Räderwerks produziert. Und ich glaube, also ich möchte gerne genau diese abstrakte Maschine in der Kombination, in der Konstellation des Räderwerks als den Komponentencharakter verstehen, den HD auch liefert. Denn genau das macht HD auch. Also HD produziert Affektbilder, die Produktion von Gesichtern und vielleicht nicht unbedingt hier, aber auf jeden Fall im Gegenschuss zu den Bildern der verpixelten Massenmörder. Denn hier haben wir genau die starren, gleichsam reflexiv wie intensiven Gesichter, die Indeterminationsflächen, die durch die Hintergrundbeleuchtung des Displays exklusiv und exponiert im Filmbild erscheinen und die eben die Wahrnehmungshaltung eben im Endeffekt genau den individuellen Status der Bilder eben nachahmt. Also in der Wahrnehmungshaltung wird der individuelle Status der Bilder nachgeahmt. Die Gesichter werden sozusagen oder können als adressiert werden als temporäre Durchgangsorte. Also ich sage weniger ein You als mehr ein Tube. Also die Gesichter sind auch sozial und kommunikativ isoliert. Sie sind sozusagen einfach nur im Nahkontakt mit den Displays, angezogen von dem Bild in seinen vielseitigen Erscheinungen, in den variierenden Dispositiven, die eben HD aufmacht. Also HD liefert Proportionsvorgaben, die wirklich also schizophren sind. Einerseits also schizophren in den Displaygrößen. Also Auflösung ist gleichzeitig ein Thema bei IMAX, also bei monumentalen Displays wie bei Smartphones, bei handgroßen Displays. Also und genau eben in der Synchronisation mit diesen in der Proportion eben völlig unterschiedlichen Bildern formieren sich diese Gesichter. Also die Displays, auf die wir blicken, die das HD-Bild zwischen Pixeldichte und Auflösung zeigen, setzen uns sozusagen face-to-face mit Film in seiner Relativität. Die Konfrontation ist wiederum eine affektive im Sinne einer Affinität, einer Teilhabe, einer Synchronisation mit dem Bild. Indem HD filmische Großaufnahmen als Close-up wie als Blow-up liefert, verwickelt es eben seine Betrachter in das Spiel mit diesen Proportionen und band damit affektive Eindrücke auf ihren Gesichtern. Vielen Dank.